Guten Morgen, liebe Geschwister in nah und fern. Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Besucher. Ich möchte zu Beginn der Predigt nochmal mit uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, den du uns schenkst, um wieder auf dich zu hören, auf dein Wort, dich besser kennenzulernen. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast als zuverlässige Basis für unser Leben, als unerschütterlicher Grundstein und dass wir darin nicht nur von dir erfahren dürfen, sondern auch von dem Heilswerk in Jesus Christus, das du vollbracht hast. Herr, wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns segnest, dass du uns hilfst, dich besser kennenzulernen. Segne du unsere Gemeinschaft jetzt und führe du meine Lippen und meine Worte. Amen. Wir wollen uns heute Morgen gemeinsam einem Thema widmen, das vielleicht etwas unpopulär ist, aber auf jeden Fall ein vernachlässigtes Thema ist. Und wir wollen dazu einen Text aus 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11. Das ist der falsche Vers, ja, sorry. 1. Petrus 2, Vers 11, auf der Webseite ist es richtig, Entschuldigung. 1. Petrus 2, Vers 11, wo Petrus an die Empfänger schreibt: Liebe Freunde, ihr seid nun Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Das war die neue Genfer Übersetzung. Ich möchte nochmal den Vers lesen, Vers 11 aus der revidierten Elberfelder. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und solche, die nur kurze Zeit an einem fremden Ort verweilen, dass ihr der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Der Autor Petrus schreibt also an die Empfänger. Und wir wollen diesen Text unter dem besonderen Aspekt der biblischen Separation betrachten, denn er adressiert sie als Fremdlinge, als solche, die nur kurze Zeit an einem fremden Ort weilen. Und ihr werdet vielleicht gleich das Thema verstehen. Ich werde zunächst hier in der Gliederung eine Einleitung geben, dann im ersten Teil ein Abriss des Themas biblische Separation im Alten Testament, im zweiten Teil dann biblische Separation im Neuen Testament und im dritten Teil biblische Separation praktisch heute. Petrus schreibt also an diese Empfänger, sie sind Fremdlinge. Wer waren diese Empfänger denn? Im Gegensatz zu vielen anderen Schriften des Neuen Testaments war dies ein Rundbrief an Christen in einer großen Gegend in der heutigen Türkei. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 1, dass Petrus an die Fremdlinge in der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien schreibt. Das ist ein Großteil des Gebietes der heutigen Türkei. Höchstwahrscheinlich hat Petrus die Gläubigen oder die Gemeinden nicht persönlich gekannt, vielleicht einige davon. Und er schreibt also nicht an eine einzige konkrete Gemeinde, so wie Paulus an Rom oder an die Korinther, sondern ein größeres Gebiet. Und er adressiert sie nicht nur in dem Vers unserer Textpredigt in Kapitel 2, Vers 11, sondern auch hier in Kapitel 1, Vers 1 als Fremdlinge. Er schreibt das nicht, weil die Empfänger alles Menschen wären, die erst vor kurzem sich dort angesiedelt haben oder die sich vorübergehend nur dort in der Gegend aufhalten, sondern er beschreibt damit das Christsein Christen sind Fremdlinge in dieser Welt. Und es ist interessant, wenn man unterschiedliche Übersetzungen studiert, wie die Übersetzungen teilweise sich Mühe geben, auch hier die Nuancen des griechischen Textes weiterzugeben. Wir haben gelesen, Fremdlinge, andere Übersetzungen schreiben Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht, jemand, der sich vorübergehend aufhält, aber eben keine vollen Bürgerrechte hat. Eine andere Übersetzung schreibt Pilger oder Nichtbürger oder Pilgrime, Gäste oder eine Übersetzung sagt Ausländer und Fremde. Auf gut Deutsch beschreibt Petrus die Christen, die er adressiert, also als Durchreisende in dieser Welt. Diese Welt ist nur temporär ihr Wohnort, ihr Aufenthaltsort. Und das eigentliche Ziel, das sie vor Augen haben sollen, ist die Ewigkeit. Dieses Leben ist nicht alles, was zählt. Und der Ausdruck Fremdlinge oder Nichtbürger, Ausländer und Fremde, das beschreibt ja etwas, dass man nicht voll heimisch ist, dass man sich nicht ein Stück weit dazugehörig fühlt. So wie wenn ich zum Beispiel nach Papua-Neuguinea gehen würde und ich kenne die Kultur nicht, ich kenne die Sprache nicht, ich kenne die Gepflogenheiten nicht, ich weiß nicht, was man dort isst oder wie man die Sachen isst. Ich wäre dort ein Fremder, ein Pilger, vielleicht ein Nichtbürger, ein Ausländer, der sich nicht auskennt und der eigentlich nicht dazugehört, der nur vorübergehend sich dort aufhält. So beschreibt Petrus die Gläubigen. Und ich glaube, wenn man den Gesamttext des Neuen Testaments betrachtet, kann man das nicht nur auf die Empfänger des Petrusbriefes münzen, sondern auf die Christen allgemein. Denn die Christen gehören zwar ein Stück weit als Geschöpfe Gottes zu dieser Welt, aber weil sie aus dieser Welt erlöst wurden, weil sie herausgerissen, herausgerettet wurden aus dieser Welt und neue Maßstäbe, neue Prioritäten, neuen Ausblick, einen anderen Ausblick haben als die Menschen, die nicht an Jesus glauben, sind sie ein Stück weit Fremdlinge. Wir leben heutzutage in einer Zeit, wo Toleranz vergötzt wird, in einer Zeit, wo Wahrheit und Lüge verdreht wird und auch gerade in einer Zeit, wo biblische Maßstäbe pervertiert werden. Und es ist so wichtig für die Menschen um uns herum, tolerant zu sein. Wer nicht tolerant ist, ist gleichbedeutend wie der ist schlecht. Wenn wir in die Bibel schauen, dann werden wir diesen Ausdruck vergeblich suchen. Die Bibel berichtet uns von sehr vielen Eigenschaften Gottes, aber Toleranz ist nicht darunter. Die Bibel sagt, dass Gott heilig ist, dass er barmherzig ist, dass er gütig ist, dass er ein Gott der Liebe ist, dass er Geduld hat, dass er, weil er ein Gott der Liebe ist, aber auch eifersüchtig ist und ein Gott der Rache, ein Gott, der auch straft. Es gibt keinen Vers, wo es heißt, dass Gott tolerant ist und auch fünfe gerade sein lässt. Da sehen wir schon ein erstes Spannungsfeld zwischen unserer heutigen Kultur und der Kultur, einer Kultur, die auf der Bibel als Wort Gottes basiert. Es heißt, wir sollen ja nicht abgrenzen. Manche sagen sogar keine Toleranz der Intoleranz. Also wir sind die Bösen, wenn wir sagen, dass etwas richtig oder etwas anderes falsch ist. Oder manche, auch in der Gemeinde Jesu, sagen, Liebe ist das Wichtige, Liebe ist das Einzige, was zählt. Denn Lehre trennt, aber die Liebe eint. Wir werden im Lauf der Predigt sehen, wie grottenfalsch so eine Aussage ist. Petrus adressiert also die Empfänger hier als Fremdlinge. Das heißt, sie haben ein Gefühl der Entfremdung, ein Gefühl der Einsamkeit. Sie gehören nicht wirklich dazu. Im ursprünglichen Kontext bedeutet das, dass die Christen in der Gegend, die Petrus angeschrieben hat, zum Beispiel nicht am Götzendienst teilgenommen haben. Sie haben nicht am Kaiserkult teilgenommen. Sie haben manches religiöse Fest ausgelassen, weil es mit Götzendienst zu tun hatte. Wenn es um ausschweifenden Alkoholgenuss ging, dann haben sie vielleicht ein Glas getrunken und dann war Schluss. Sie haben sich nicht betrunken. Wenn es um ausschweifende Sexualität ging, waren sie auch die Außenseiter, denn das haben sie nicht mitgemacht, weil sie vielleicht verheiratet waren oder weil sie das als falsch gesehen haben, einfach so sexuelle Beziehungen einzugehen. Auch heute stehen Christen massiv unter Druck, die Wertmaßstäbe dieser Welt anzunehmen und so zu werden, wie die Welt ist. Wir sollen auch tolerant sein, wir sollen alles Mögliche für gut finden. Aber die Bibel sagt da etwas anderes. Die Bibel gibt uns ein klares und unmissverständliches Zeugnis von den Wertmaßstäben Gottes, die den Wertmaßstäben dieser Welt diametral widersprechen. Und genau das ist das Thema der biblischen Separation, dass Gott von seiner Gemeinde, von den Gläubigen im Alten wie im Neuen Bund fordert, sich von bestimmten Dingen zu trennen. Und wir werden das jetzt sehen, wenn wir verschiedene Beispiele im Alten Testament zunächst durchgehen, bevor wir zum Neuen Testament kommen. Man kann eigentlich sagen, dass die Heilige Schrift voll ist von dem Gedanken oder dem Konzept der biblischen Separation. Sie fängt damit an, schon im Schöpfungsbericht trennt Gott Licht von Finsternis. Er trennt Tag und Nacht. Durch die Separation schafft Gott aus dem Tohuwabohu der ursprünglichen Schöpfung eine geordnete Welt. Wir weiter blättern, um nur ein paar Beispiele durchzugehen, die ihr auf den Folien seht. Die Berufung Abrahams war auch eine Berufung zur Separation. Gott hat Abraham nicht gesagt, hey Abraham, ich bin dein Gott, du sollst jetzt das und das tun, sondern die Berufung Abrahams bestand zunächst einmal darin, sich von seiner Vergangenheit zu trennen. Geh aus deiner Familie, aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Bevor Abraham also sozusagen von Gott gebraucht wurde, sollte er seine vertraute Umgebung verlassen und in ein neues Land, in ein neues Leben aufbrechen. Ein ganz tolles Beispiel von Separation im ersten Buch Mose ist Kapitel 39, wo wir Josef als Vorbild haben, der von der Frau Potiphars versucht wird, mit ihr eine Beziehung einzugehen. Das ist in mehrfacher Hinsicht interessant, denn wir sehen hier, dass die Versuchung nicht immer nur vom Mann ausgeht, sondern auch von der Frau ausgehen kann. Und vor allem lernen wir, wie Josef mit dieser Versuchung umgeht. Er hätte ja auch sagen können, naja, so ein kleiner Seitensprung, wenn die Frau das schon will, warum soll ich das nicht machen? Aber Josef hält dagegen, zunächst verbal. Also er drückt eine verbale Separation aus. Und als die Frau Potiphars nicht darauf eingeht und mit aller Gewalt ihn sozusagen in ihr Bett bekommen will, lässt er seinen Mantel fallen und flieht einfach. Also wir sehen zunächst eine verbale und dann eine räumliche Separation. Er hat sich nicht angepasst oder auch den Wünschen der Frau seines Chefs nachgegeben. Wir finden viele weitere Beispiele der Separation im Alten Testament. Ich habe nur ein paar angeführt hier. Die Unterscheidung von reinen und unreinen Tieren in 3. Mose 11. Die Separation bei bestimmten Krankheiten, 3. Mose 13 bis 15. Ein ganz gutes Beispiel sind die 10 Gebote, 2. Mose 20, 5. Mose 5. Die ersten drei Gebote sind ausgesprochene Intoleranz. Gott fordert, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben. Gott sagt nicht, ihr könnt ruhig andere auch anbeten, andere Götzen, solange ihr mich noch anbetet. Nein, Gott ist intolerant und eifersüchtig. Der Schöpfer und Erhalter des Universums duldet keine Nebenbuhler. Es wäre auch abnormal, wenn wir zum Beispiel in unserer Ehe sagen würden, naja, wenn mein Lebenspartner, mein Ehepartner jemand anders hat, macht nichts. Solange er mich noch liebt, kein Problem. Eifersucht ist das Gegenstück zu Liebe. Nur wer richtig liebt, ist auch eifersüchtig. Gott liebt sein Volk und deswegen duldet er keine Nebenbuhler. Er fordert, dass sie nur ihn anbeten. Und wenn sie das nicht tun, wird das negative Konsequenzen haben. In 3. Mose 18 oder Esra 9, Vers 10 finden wir weitere Beispiele, wo das Volk Gottes sich von unerlaubten Verbindungen trennen muss. Und der Zweck dieses Gedankens der Separation im Alten Bund und auch im Neuen, aber im Alten wird es ausführlich gesagt, in 3. Mose 20, Vers 22 folgende, ist, dass das Volk Gottes, das alttestamentliche Volk Gottes, das Bundesvolk, ein Gott wohlgefälliges und heiliges Volk ist und ein Gott wohlgefälliges Leben führen kann. Das ist eben nicht möglich in der Vermischung, in der Toleranz von allem möglichen Falschen, sondern nur in der strikten Trennung von dem, was Gott verboten hat und der Hinwendung dessen, was Gott befiehlt. Die biblische Separation gründet also in der Heiligkeit Gottes. Wenn Gott ein heiliger Gott ist, dann ist er auch ein Gott der Separation und nicht ein Gott der Toleranz. Und heilig bedeutet ja auch vom Wortsinn her getrennt sein für Gott. Wir finden nicht nur solche Positivbeispiele der biblischen Separation im Alten Testament, sondern auch einige Negativbeispiele. Fängt schon an im 1. Mose 3 im Sündenfall. Gott hat Adam und Eva geboten, nicht von der verbotenen Frucht zu essen. Sie haben dieses Gebot aber missachtet. Und die Konsequenz war der Sündenfall. Und als Folge davon hat Gott sie bestraft und separiert von dem Paradies. Er hat sie daraus vertrieben. Ein paar Kapitel weiter. In 1. Mose 13 folgende und 18 folgende, also 18 bis 19, sehen wir im Beispiel von Lot, wer eine Karriere in Sodom und Gomorra macht, der endet im wirtschaftlichen Ruin, Verlust allen Wohlstandes, Verlust der Frau. Abraham hat seinem Neffen die Wahlfreiheit gegeben, wo er sich niederlassen will, und er hat sich das beste Stück ausgesucht, hat aber nicht beachtet, dass Sodom und Gomorra schlimme Orte waren, wo Gottes Maßstäbe mit Füßen getreten wurden, und das war ihm offensichtlich nicht so wichtig. Er hat sich dort niedergelassen, hat, obwohl die Bibel ihn als echten Gläubigen bezeichnet, darunter natürlich gelitten, aber den erwarteten Erfolg hat er bitter bezahlt. Ein ganz drastisches Beispiel biblischer Separation im Alten Testament sehen wir in 3. Mose Kapitel 10. Kaum hatten die Priester in 3. Mose 9 mit dem Gottesdienst begonnen, da tauchten zwei andere Priester auf, Nadab und Abihu, die der Meinung waren, man müsste es mit Gottes Anweisungen nicht so genau nehmen. Und die Verweigerung des Gottesdienstes, so wie Gott ihn befohlen hat, hatte die sofortige Todesstrafe zur Folge, und zwar durch Gott selbst vollstreckt. Es geht da um das fremde Feuer von Nadab und Abihu in 3. Mose 10. Ganz dramatisches Beispiel. Ich denke, wenn Gott heute noch so handeln würde, dann würde es wahrscheinlich, wenn jedes Mal, wenn der Gottesdienst schriftwidrig wäre, die Kirche zusammenstürzen würde, dann würde in Deutschland vielleicht nicht mehr so viele Kirchen stehen. Gott handelt nicht immer so, aber manchmal, um auszudrücken, wie wichtig es ihm ist, dass wir ihm gehorsam sind. Ein weiteres Beispiel biblischer Separation im negativen Sinn lesen wir in 1. Samuel 15, wo Saul verworfen wird, weil er sich weigert, den vollständigen Bann an den Amalekitern zu vollstrecken. Er meint, er muss es ein bisschen besser machen, wie Gott es angeordnet hat. Das hat ihm nicht ganz so gepasst. Als Folge hat Gott ihn verworfen. Und wir kennen die weitere Geschichte des Volkes Israels im Alten Bund. Ich habe das hier nur zusammengefasst. Zunächst im Nordreich Israel hat die hartnäckige Verweigerung des reinen Gottesdienstes, der massenhaft auftretende Götzendienst im Volk Gottes im Nordreich Israel zum Untergang und dann zur assyrischen Gefangenschaft in 1. Könige 17 geführt. Und einige Zeit später dann leider auch im Südreich Juda, obwohl sie viele gute Könige hatten, die sie immer wieder zu Gott zurückgeführt haben, gab es doch auch viele schlechte Könige. Und auch im Südreich Juda mit einiger Verspätung hat Gott den Götzendienst, die Abwendung von ihm bestraft mit dem Untergang des Südreiches und der babylonischen Gefangenschaft in 2. Chronik 36. Wir lernen aus diesen paar Beispielen, aus diesem Schnellüberflug biblischer Separation im Alten Testament, dass das für die Gläubigen keine Kür ist, sondern Pflicht. Das Volk Gottes ist berufen zu einem Leben der Separation von Sünde. Das Volk Gottes ist berufen, so zu leben, wie Gott es möchte und nicht, wie man es sich selber gestaltet, wünscht oder vorstellt. Kommen wir jetzt zu Beispielen aus dem Neuen Testament. Auch im Neuen Testament finden wir das gleiche Konzept, und zwar ganz besonders in zwei Bereichen. Biblische Separation im Neuen Testament betrifft vor allem zum einen die Lehre, die biblische Lehre, die neutestamentliche Lehre, und zum anderen das Leben. Wie sollen neutestamentliche Gläubige leben? Wenn es um die Lehre geht, um den ersten Punkt, da ist auch das Neue Testament ganz, ganz scharf. Wir kennen das Kapitel 15 aus dem 1. Korintherbrief, wo Paulus über die Auferstehung schreibt und sagt, dass es keinen echten Glauben gibt ohne den Auferstehungsglaube. Wer nicht an die Auferstehung glaubt, wie kann der wirklich gläubig sein? Er sagt, so jemand gehört zu den elendsten von allen Menschen. Der Glaube ist umsonst. Das ganze Leben war für die Katz, weil es auf einem falschen Glauben basiert ist. An anderer Stelle in Galaterbrief Kapitel 1 ist Paulus noch schärfer und sagt wörtlich, wer ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Im Zusammenhang ging es darum, ob die neutestamentlichen Gläubigen auch das Gesetz im Alten Testament halten müssen oder nicht, ob das zu den Heilsbedingungen dazugehört. Paulus sagt ganz klar nein. Und wer das anders sieht, Paulus war also auch nicht tolerant, der sei verflucht. An anderer Stelle in 1. Timotheus Kapitel 6, einige Zeit später, chronologisch gesehen, schreibt Paulus über die Anhänger des Gnostizismus in der Gemeinde, dass sie vom Glauben abgeirrt sind, weil sie den Glauben mit einer Philosophie vermischt haben. Und so schreibt auch der Apostel Johannes in Offenbarung 2, Verse 15 bis 16, dass es null Toleranz für die Lehre der Nikolaiten gibt. Gott selbst wird gegen sie Krieg führen und deswegen soll die Gemeinde sich von ihnen trennen. Mit anderen Worten, das biblische Evangelium kann nicht verbessert, in Anführungsstrichen, sondern nur verwässert werden. Biblische Lehre ist nicht nur entscheidend wichtig, sie darf auch nicht angetastet, modifiziert, aktualisiert oder ergänzt werden. Der Fürst der Prediger, Charles Haddon Spurgeon, hat es mal so ausgedrückt: There is nothing new in theology except that which is wrong. Also in der Theologie gibt es nichts Neues, außer dem, was falsch ist. Das landläufige Sprichwort heute, das so beliebt ist, dass jeder nach seiner Fasson selig wird, ist also vollständig unchristlich und schriftwidrig. Selig wird nur, wer an Jesus Christus als seinen persönlichen Erlöser glaubt. Alles andere ist Selbstbetrug oder, wenn man es verkündigt, betrügt man andere. Im Neuen Testament ist Lehre sehr wohl wichtig und das Neue Testament grenzt ganz scharf zwischen biblischer Lehre und Irrlehre ab. Ebenso ist es im christlichen Leben. Auch da gibt es im Neuen Testament dieses Konzept der biblischen Separation, also die Abgrenzung zu einem weltlichen Leben. Man kann auch sagen, die Gläubigen sollen sich von Sünde und Weltlichkeit trennen, separieren oder Reinheit im persönlichen Leben. Auch da gibt es zahlreiche Beispiele. Jesus selbst sagt, das Wort Gottes ist unsere tägliche Nahrung in Matthäus 4, Vers 4. Die Bibel ist also der Hauptprägefaktor, durch den wir befähigt werden, dieses andere, dieses alternative Leben zu führen, indem wir ständig von dem Wort Gottes beeinflusst und geprägt und geleitet werden. So sagt auch der Herr im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 17, dass wir durch sein Wort, durch das Wort geheiligt werden. Das Wort Gottes ist buchstäblich das Heilmittel, macht unser Leben heil, macht kranke Seelen heil, verbindet verwundete Menschen, heilt sie. Paulus schreibt das in Römer 12, Vers 2 etwas anderes. Er sagt, durch das Wort werden wir in unserem Denken umgestaltet. Es verändert unser Denken, es gibt uns neue Prioritäten. Denn unser Problem als Sünder ist ja, wir können von Natur aus nicht ganz richtig denken. Wir gehen in unserem Denken in die Irre. Wir haben falsche Argumentationen, falsche Schlussfolgerungen, weil wir keinen objektiven Maßstab haben, von dem aus wir starten können. An anderer Stelle in 2. Korinther 10, Verse 3 bis 6 redet Paulus von der Gedankenzucht, dass wir unsere Gedanken gehorsam nehmen, in Gefangenschaft nehmen unter den Gehorsam Christi, dass wir also auch in unserem Denken uns disziplinieren und am Wort Gottes ausrichten. Und an die Epheserbrief, im Epheserbrief an die Epheser schreibt er, dass wir in Kapitel 4, Vers 22 bis 24 unsere alten weltlichen Verhaltensmuster austauschen durch neue biblische christliche Verhaltensmuster. Im christlichen Leben ist die rechte Lehre also zentral und nicht nebensächlich. Und der Herr erwartet nicht weniger als ein geheiligtes Leben, ein Leben getrennt von Sünde, von uns. Wiedergeborene, schriftorientierte Christen sind, wie wir gelesen haben, Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht in dieser Welt. Das ist die Normalität. Und warum? Weil sie eben andere Maßstäbe haben, weil sie anders handeln und denken wie diese Welt, weil sie andere Prioritäten haben, weil sie ihre Zeit und ihr Geld anders ausgeben. Herr Jesus sagt in dem hohenpriesterlichen Gebet, in dem Vers zuvor, den wir vorher schon erwähnt haben, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin, in dem Gebet zum Vater. Und interessanterweise gibt es auch zu Beginn des Gemeindezeitalters am Anfang der Apostelgeschichte in Kapitel 5, Verse 12 und 13 den Satz, dass die ersten Christen einmütig zusammen in der Säulenhalle Salomos waren. Und dann heißt es, von den übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Also die ersten Christen waren ganz klar getrennt von der Welt. Sie sind Jesus nachgefolgt, sie haben ihr altes Leben aufgegeben, sie haben neue Maßstäbe bekommen, sie haben sich von Sünde getrennt und waren nicht vermischt mit dieser Welt. Leider ist das heute komplett anders und in unserer Gesellschaft kann man Gemeinde Jesu und Welt fast nicht mehr unterscheiden. Die Welt ist in die Gemeinde Jesu eingedrungen und viele, die sich Christen nennen, leben genauso wie die Menschen dieser Welt, die ohne Hoffnung sind, die nicht an Gott glauben, die Gottes Wort mit Füßen treten. Man könnte es also auch überspitzt anders formulieren und sagen, wer sich nicht fremd fühlt in dieser Welt, wer also es komisch findet, dass Petrus hier die Empfänger als Fremdlinge anspricht, der sollte sich mal hinterfragen, ob sein Glauben überhaupt echt ist und worauf er sich denn gründet. Denn eigentlich sollte es für uns alle, wenn wir nach dem Wort Gottes leben, normal sein, uns ein Stück weit fremd zu fühlen in dieser Welt. Wir gehören nicht dazu. Wir haben nicht die Priorität, aus diesem Leben alles rauszuholen und auszukosten, was möglich ist, weil wir die Ewigkeit als Perspektive haben. Und in vielen Ländern hat das daher auch die Konsequenz, dass Christen verfolgt werden. In vielen Ländern ist das normal, bei uns nicht, noch nicht. Es fängt langsam an, aber in vielen Ländern ist es normal, dass Christen Außenseiter sind, dass sie Nachteile erleiden, dass sie verfolgt werden. Auch da heißt es in Johannes 15, Vers 20, gedenket des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Jesus wurde verfolgt. Jesus wurde geschlagen, gekreuzigt. Der Sündlose wurde für Verbrechen bestraft, die er nicht begangen hat, mit dem Tode bestraft. Kein Wunder, dass es uns anders geht. Und wenn wir nicht verfolgt werden, wenn es uns blendend geht, müssen wir uns vielleicht fragen, was an unserem christlichen Leben falsch ist, dass wir nicht anecken, dass wir nicht auffallen, dass wir keinen Unterschied machen in unserem Leben. Leider gibt es wie zu Jesu Zeiten auch heute Heerscharen von geistlichen Pharisäern und Sadduzäern, leider auch in Kirchen und Freikirchen, die die Menschen von Jesus weg, von der Heiligen Schrift weg in die Irre führen. Sie laufen dem Zeitgeist hinterher oder sogar voraus und verraten den Glauben. Anstatt diese biblische Separation zu predigen und zu leben, predigen und leben sie Toleranz und führen Welt aktiv in die Gemeinde ein. Der offensichtlichste und mit Sicherheit auch dramatischste Aspekt der biblischen Separation im Neuen Testament ist die Separation am Ende der Zeit. Die ultimative Separation in der Zukunft, nämlich in dem Endgericht, das uns in Offenbarung 20, Verse 11 bis 15 berichtet wird. Schon vorher im Neuen Testament, in anderen Stellen, in Matthäus 25 oder in Johannes 5, wird davon berichtet, dass der Herr Jesus auf dem Richterstuhl sitzt und die Schafe von den Böcken trennt, dass die Gläubigen von den Ungläubigen getrennt werden. Das, wie es in Johannes 5 heißt, ist eine Auferstehung des Lebens und eine Auferstehung des Gerichtes geben wird. Dass also eines Tages diese Trennung, die eigentlich jetzt schon offensichtlich sein sollte, dann endgültig und für alle Menschen sichtbar vollzogen wird. Die Ankündigung und Erwartung dieses großen und furchtbaren Tages der letzten Abrechnung soll uns zur Buße und zur Umkehr bewegen. Und das meine ich ernst und möchte es vergleichen mit dem vielleicht schlechtesten oder schlimmsten Tag, den du bisher in deinem Leben hattest. Vielleicht bist du mal überfallen worden, vielleicht bist du mal zusammengeschlagen worden, vielleicht ist dir sowas Peinliches passiert, dass du in Boden versunken bist. Der allerschlimmste Tag in deinem Leben wird nicht sein im Vergleich zu der Ewigkeit, die dich erwartet, wenn du den Herrn Jesus nicht kennst und ihm vertraust. Denn dann wird die Separation endgültig sein, von Gott persönlich vollzogen und für immer und ewig. Wir sehen also, dass von 1. Mose bis Offenbarung die Bibel voll ist von diesem Gedanken und der Wahrheit der Separation. Biblische Separation gründet in der Heiligkeit Gottes. Und darum wollen wir uns jetzt auch im dritten Teil noch der Frage widmen, was das für uns praktisch heute bedeutet. Zunächst einmal möchte ich nochmal feststellen und zusammenfassen, dass die Bibel dieses Toleranzgerede von heute nicht kennt, sondern vielmehr sehr viel über die Heiligkeit Gottes spricht. Die Heiligkeit Gottes, die Konsequenzen hat für sein Volk, das heilig sein soll und so leben soll. Warum wird das denn heute so viel propagiert? Ich denke, ein Aspekt oder ein Grund der Betonung von Toleranz heute ist, weil die Menschen das Christentum aufgegeben haben, die Welt, unsere Gesellschaft. Wir haben noch Parteien, die sich christlich nennen, es aber schon lange nicht mehr sind. Wir haben eine christliche Kultur, die mit Füßen getreten wird, eine Vergangenheit, die eine christliche Vergangenheit, die unser Land stark geprägt hat, aber von der man sich abwenden möchte. Und weil man dann keine Basis, keine moralische Basis hat, um Urteile zu fällen, weil man Kriege, Rassismus, viele böse Dinge verhindern möchte, pocht man so auf die Toleranz, dass man alles gut findet, dass man alles schön und nett findet und ja, über nichts richten darf. Ich glaube, die Bibel ist da haushoch überlegen, weil die Bibel schon von vornherein uns einen Maßstab gibt, warum es zum Beispiel keine Benachteiligung zwischen Mann und Frau geben soll oder warum es keinen Rassismus in der Bibel gibt, denn nach der Bibel sind alle Menschen gleichwertig. Mann und Frau, schwarz und weiß, egal, sie sind alle im Bilde Gottes geschaffen und das ist in der Schöpfungsordnung begründet. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, jedoch in Sünde gefallen. Und deswegen brauchen sie Erlösung und nicht Toleranz. Menschen sind durch die Sünde von Gott getrennt und deswegen gehen sie in die Irre und nicht, weil sie vielleicht in irgendeiner Form was Falsches glauben, sondern es ist die Sünde. Das ist die Grund- und Hauptursache für unsere Not und unser Leid, für die Kriege, für den Hass und all die schlimmen Dinge, die wir zum großen Teil nur in der Zeitung lesen oder im Fernsehen sehen und zum Glück nicht selber erleiden müssen. Gott bietet aber den Menschen, seinen gefallenen Geschöpfen, Vergebung für die Sünden an und Versöhnung mit ihm durch den Glauben an den stellvertretenden Tod Jesu Christi, sein Opfertod am Kreuz. Er ist für uns stellvertretend gestorben. Er hat den Tod als Strafe für die Sünde stellvertretend auf sich genommen. Glaube an den Herrn Jesus, vertraue auf ihn, vertraue auf dieses stellvertretende Opfer für deine Sünde. Dann wirst du heil, dann wird dein Leben in Ordnung. Bitte ihn um Vergebung und vertraue auf seine Zusagen in der Schrift. Nur Jesus kann dich retten, nicht Buddha, nicht Mohammed, nicht Marx, keine Philosophie und keine Ökoreligion. Jesus allein ist deine Hoffnung. Das ist das, was die Bibel bezeugt. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. Nur er ist der Weg. Ohne ihn gibt es keine Hoffnung. Und es gibt Menschen, die das annehmen, die ihm vertrauen, die zu einem neuen Leben finden. Und es gibt Menschen, die vielleicht davon hören, aber es ganz bewusst ablehnen, sich ganz bewusst dagegen stellen. Und genau dieser Gegensatz ist es, der dazu führt, dass wir Christen, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir uns an sein Wort halten, Fremde sind in dieser Welt. Fremde in einer Umgebung, die ganz andere Maßstäbe hat, die ganz andere Prioritäten hat und wo wir als Christen nur Störfaktor sind, weil wir vielleicht ein schlechtes Gewissen manchmal verursachen oder weil wir sagen, was richtig ist, weil uns Gott es gesagt hat. Wer sich also nicht fremd fühlt in dieser Welt, zumindest manchmal, der sollte sich hinterfragen, ob sein Glaube überhaupt echt ist, worauf er sich denn gründet. Wer so ist wie diese Welt, muss sich fragen, ob er so lebt, wie Gott es möchte. Christen glauben nicht an die Toleranz, sondern an das Wort Gottes. Denn allein das zuverlässige und vertrauenswürdige Wort Gottes kann eine solide Lebensbasis sein. Müssen Christen tolerant sein? Nein. Christen müssen in erster Linie dem Herrn treu sein. Und ob man in einer oder in einer anderen Sache tolerant ist oder nicht, bestimmt allein das Wort Gottes. Das ist unser Maßstab und nicht, was Menschen uns einreden wollen. Biblische Separation zieht sich also wie ein roter Faden von 1. Mose bis Offenbarung durch die Schrift. Denn diese biblische Separation gründet in der Heiligkeit Gottes. Christen sind berufen, als Heilige getrennt für Gott zu leben. Und wenn sie das tun, werden sie als Fremdlinge in dieser Welt leben. Und das hat Konsequenzen. Zum Schluss einige Beispiele. Wir sind schon darauf kurz eingegangen. biblische Separation im Kopf, in den Gedanken, dass ich ganz bewusst auch mein Denken leiten und prägen lasse von Gottes Wort, dass wenn schlechte, negative Gedanken kommen, wenn ich Hass, Gewalt, Wut oder sonst etwas empfinde, das in Gefangenschaft nehme unter den Gehorsam Christi. Dass ich in meinem Leben, in meinem Verhalten immer wieder neu alte Gewohnheiten ausziehe und gute christliche Tugenden anziehe. Beispiel in der Sexualität, dass nicht Salomo mein Vorbild ist, der durch viele Frauen zu Fall kam, sondern Josef, der sich getrennt hat, zunächst verbal und dann räumlich von der Versuchung. Biblische Separation im Gottesdienst, wir haben das gesehen im Alten Testament, wie ernst Gott es nimmt, dass man ihn in rechter Weise anbetet und nicht, wie es einem gefällt. Und auch biblische Separation in der Gemeinschaft im Umgang mit anderen. Es gibt etliche Stellen, da kommen wir aus Zeitgründen nicht mehr dazu, wo ausdrücklich gesagt wird, dass, wenn jemand eine falsche Lehre vertritt, wir ihn nicht aufnehmen. Wir sind nicht verpflichtet, mit allen Menschen Gemeinschaft zu haben, sondern mit denen, die den Herrn lieben. In welchem Lebensbereich musst du dich trennen, biblische Separation praktizieren, um Gott treu zu sein? Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es und vielleicht weißt du es auch. Und vielleicht haben wir auch deswegen so wenig Christenverfolgung in unserem Land, in unserem reichen Westen, weil wir so wenig nach der Heiligen Schrift leben, weil wir uns so viel und so sehr angepasst haben an diese Welt, weil es so bequem ist, dem Geld, dem Wohlstand, der Vollversorgung, der staatlichen Fürsorge hinterherzurennen und sich ein schönes Leben zu machen. Im Urchristentum im ersten Jahrhundert war es nicht so. Ich möchte schließen, indem ich nochmal die Verse 11 und 12 aus 1. Petrus 2 lese und uns ins Gedächtnis rufe. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und solche, die nur kurze Zeit an einem fremden Ort weilen, dass ihr euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Separation. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und mit dem möchte ich schließen. Petrus sagt hier also nicht, wir dürfen nur das nicht tun, das nicht tun, das nicht tun, das nicht tun, sondern Petrus möchte, dass wir positiv bleiben, positiv und konstruktiv. Ja, der wahre Christ grenzt sich ab, er vertraut auf Jesus und praktiziert in einigen Lebensbereichen biblische Separation. Er grenzt sich vom Treiben dieser Welt ab, aber, wie wir hier in Vers 12 lesen, der wahre Christ bleibt auch als Fremder in dieser Welt positiv und konstruktiv. Mit guten Werken, mit einem guten Lebenswandel. Es reicht nicht, wenn wir immer nur über das Schlechte in der Welt jammern und schimpfen und die gute alte Zeit beschwören oder einfach nur auf dem rumhacken, was bei uns falsch läuft. Ja, es läuft viel falsch, aber wir sind berufen, es besser zu machen, es positiv vorzuleben und ein Beispiel für die Menschen, ein Zeugnis für die Menschen um uns herum zu sein. Möge der Herr Gnade schenken, dass ein jeder von uns erkennt, auch ich, auch du, auch alle, die zuhören über YouTube, wo der Herr in unserem Leben biblische Separation und dieses konstruktive und positive, alternative, vorbildliche Leben fordert und haben möchte. Amen.